Wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Redefabrik-Podcasts. Sascha ist heute leider nicht da. Und ich habe mir überlegt, mit wem könnte ich Sascha ersetzen? Und da muss man natürlich direkt nach oben gehen. Und wer könnte diese Rolle besser füllen als jemand, der schon sehr viel Erfahrung auch speziell im Redefabrik-Podcast hat? Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo Jonathan und hallo ihr Lieben, die ihr eingeschaltet haben. Gleich vorweg möchte ich natürlich sagen, Sascha ist durch nichts zu ersetzen, das ist ja ganz klar. Und Grüße gehen an dich, mein Lieber, wo auch immer du gerade bist. Hoffe ich, dass es dir gut geht und ich freue mich mega, mal wieder hier für euch ins Mikrofon zu quakeln.
Ich habe dich lange nicht mehr so breit lächeln sehen, Daniel.
Ja, ich freue mich auch wirklich arg. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Folge gemacht habe. Wann war das denn?
Es war Mitte letztes Jahr, es ist locker schon ein halbes Jahr oder länger her.
Krass. Ja, ich freue mich einfach, hier zu sein. Bin super gespannt, wo wir am Ende rauskommen werden. Hast du schon gesagt, du möchtest oben anfangen. Hast du Fragen mitgebracht?
Tatsächlich habe ich mir gedacht, es ist cool, mal reinzugehen in, jetzt hätte ich fast gesagt, in dich, das wäre jetzt wieder Saschas Humor gewesen.
Kannst jederzeit in mich eindringen, Jonathan.
In deine Themen und in deine Stärken. Und wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, Daniel. Du bist ja eine Person, all die dich persönlich kennen, wissen, dass du bist sehr ehrlich, du sagst sehr klar, was du denkst, auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, meistens. Wenn du nicht willst, dass es angenehm ankommt, vielleicht noch nicht ganz so angenehm. Aber ich würde sagen, dieses Authentische, dieses Klare, dieses auch sehr Ehrliche, so man würde wahrscheinlich sagen, bei dir weiß ich, woran ich bin. Und das ist natürlich kommunikativ eine krasse Stärke. Und da wäre meine erste Frage ganz allgemein: Wie machst du das? Worauf achtest du im Alltag dabei?
Das ist super spannend. Es gibt zwei Antworten. Die erste ist auf sehr viel, die zweite ist auf gar nichts. Und beides ist irgendwie so ein bisschen wahr. Danke für die Frage, die ist ziemlich cool. Ich glaube, ich würde es gerne ein bisschen vorsortieren. Es gibt ja einen Unterschied zwischen meiner authentischen Kommunikation, die erlebst du jetzt gerade, weil ich privat im Podcast bin und irgendwie im Feierabend, oder meine authentische Kommunikation erleben wahrscheinlich am meisten meine Partnerin und ihre Jungs, also im familiären Kontext. Meine Eltern kennen mich wahrscheinlich super authentisch. Und dann gibt es ja noch einen Punkt, den du angesprochen hast, das ist diese ehrliche Direktheit, würde ich es nennen. Und das ist was, das ich tatsächlich auch schon immer hatte. Es ist ein Teil meiner Authentizität, nicht lange zu bullshitten. Also ich kann sehr lange um den heißen Brei reden. Ich bin ein Labersack, auf jeden Fall. Nur ich glaube, wenn es wichtig ist, dann ist es wichtig. Und dann gehören Dinge gesagt. Und für mich ist dann die Frage immer, aus welcher Intention ich das tue. Und ich bin ein Menschenfreund. Also ich mag Menschen sehr gerne. Ich mag mich sehr gerne, in einer gesunden Art und Weise. Und ich habe eine Vorstellung davon, was ich ganz persönlich als das Gute, Wahre und Schöne erachte. Und wenn du das in Gefahr bringst oder wenn du anfängst, daran zu rütteln, dann glaube ich, erlebst du nicht diese authentische Kommunikation, sondern dieses klare, direkte. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das mit Freundlichkeit, mit Wohlwollen, das ist das richtige Wort, mit Wohlwollen am besten. Also du kannst anderen Menschen deine Grenzen, und ich sage bewusst deine Grenzen, wohlwollend zeigen und sagen: Hey, Alter, was zur Hölle ist denn los mit dir? Also wie kommst du auf so eine Schnapsidee? Und was sagst du damit? Also Du sagst ja letztlich nur, du findest, dass das eine Schnapsidee ist. Oder wir hatten das neulich, ja. Darf ich aus dem Nähkästchen plaudern?
Natürlich, du darfst alles erzählen.
Ah, geil. So, ja, wenn ich zu dir als Freund, als Kollege sage, hey, ist doch irgendwie einfach, weniger heulen, mehr machen, dann steht der Satz, der so unheimlich ehrlich und direkt ist, ja, nicht alleine, sondern es folgen ein paar gut gemeinte, wohlwollende Impulse. Sagen, schau mal, so und so meine ich das. Und da bedarf ich mich einer rhetorisch oder da bediene ich mich einem rhetorischen Muster, das ich sehr, sehr gut finde. Und Konrad Adenauer hat mal gesagt, mach dich erst unbeliebt, dann wirst du auch ernst genommen. Und ich glaube, diese gesunde Mischung zu sagen, so, alright, ich klatsche dir erstmal kurz was hin. Tony Robbins macht das übrigens auch. Ja, mit Fäkalsprache. Er flucht dann irgendwie und wird sehr ausfallen manchmal. Aber dadurch werden andere Hirnregionen angesprochen. Also dein Gehirn sagt auf einmal so, warte mal, was sagt der da? Weil das sagt ja nicht jeder. Und wenn etwas nicht jeder sagt, ist es vielleicht besonders spannend. Und dann habe ich dich wieder. Sag, hey, weniger heulen, mehr arbeiten und schau mal, Jonathan, wenn du ganz ehrlich bist, und dann gehen wir in einen coolen Dialog. Und ich glaube, das macht vieles an dem aus, was mir Menschen feedbacken. Ich selber schätze es an mir auch. Aber ich glaube, das ist so die Grundzutat, zusammengefasst, sich unbeliebt machen, um ernst genommen zu werden, aber in einer wohlwollenden Art und Weise. Und ja, einfach mal jemandem ein Brett vor den Kopf geben, finde ich schon okay.
Ich glaube, dass das auch in gewisser Weise wichtig ist. Ich habe im privaten Umfeld, merke ich das gerade immer wieder auch in Unterhaltung, dass eine Konfrontationsangst häufig eben zu diesem nicht ganz ernst genommen werden führt. Dafür muss es gar nicht zu einer Konfrontation überhaupt kommen, der man aus dem Weg geht oder was weiß ich nicht. Aber Menschen haben ein sehr feines Gespür dafür. Und deswegen finde ich es ein sehr cooles Ding, das so auszusprechen. Für mich, du hast ja gesagt, du weißt für dich, was das Gute, Wahre und Schöne ist. Und habe ich das richtig verstanden? Darauf fokussierst du dich damit so ein Stück weit.
Na klar, also ich versuche anhand meiner Werte und ich hoffe, dass du, der da jetzt gerade zuhört, dass wir alle so leben können, anhand unserer Werte. Und ich habe da einfach für mich über die Jahre hinweg und auch gerade in den letzten Jahren mit Hilfe von Benedikt und der Redefabrik schon gemerkt, das sind meine Kernwerte, so that's my core value. Und das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Und dementsprechend hangle ich mich da natürlich dann entlang. Ja. Und stehe dafür auch ein. Und das ist die Basis. Und ich würde sagen, das, was ich als das Gute, Wahre und Schöne empfinde, das ist tatsächlich auch ein bisschen spirituelle Geschichte. Also es geht über mich hinaus. Das ist jetzt kein ESO oder religiöses Ding. Es geht einfach über mich hinaus. Es ist größer als ich. Und ich mache dir ein Beispiel. Also ich bin als männlich gelesene weiße Cis-Person, um es mal sehr korrekt auszudrücken, ja super privilegiert. Ja. Das heißt, alles das, was gerade im Moment zum Beispiel politisch passiert, da könnte ich mich ja jetzt hinstellen und sagen, oh, ist mir ja egal. Also ich rasiere dann einfach meinen Bart wieder ab, dann schaue ich sehr, sehr deutsch aus, dann spreche ich noch sehr, sehr gutes Deutsch, dann muss ich mich vor Rechtsruck in Deutschland, muss ich ja eigentlich keine Angst haben. So. Aber das Gute, Wahre und Schöne schließt eine gewisse Liebe zum Leben ein. Eine gewisse Liebe zu allen Menschen, eine gewisse Akzeptanz für die Dinge, die sind. Und dann macht mir das zum Beispiel total Angst. zu sehen, was da teilweise gerade passiert. Wie wir hatten das im Vorgespräch angesprochen, wie gerade geframed wird, ja, in welchen Rahmen Dinge gesetzt werden und dann kommunikativ irgendwie so komisch, ja, genutzt werden. Also, wo man dann schon oft denke, hey, krass, wie sage ich das jetzt? So. Und dann ist es, und dann kann ich in mich gehen und dann kann ich mir angucken, okay, warte mal, warum macht mir das denn Angst? Naja, klar, weil ich mich zum Beispiel, und das ist, glaube ich, was, was dazugehört, Reflexion in einem sehr hohen Maße. Also warum macht mir das alles denn Angst? Naja, gut, wenn ich in meinem, wenn ich diese Verrohung von Diskussionskultur, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, so dieses. Oder jeden einfach sofort als Neonazi abzustempeln. Oder besser als auf jeden, ich hätte jetzt fast gesagt, Traktor mit aufzuspringen. Aber so, also bei allem so eine fundamentale Meinung zu haben. So, da merke ich zum Beispiel, okay, krass, das macht was mit mir, weil ich, also ich habe, ich durchschaue manche Themenkomplexe zu 5% und denke so, okay, damit weiß ich schon echt viel mehr als die meisten. Und dann kommen aber die meisten und haben eine so krass fundierte Meinung. Und das ist schon was, wo ich sage so, hey, pass auf, also auf eine Metaebene meiner Werte zu gehen und zu sagen, du, ich kann total verstehen, dass du dich jetzt mit XY solidarisierst oder ich kann total verstehen, dass du Angst hast vor XY. Ich habe auch Angst. Also ich habe Angst. Ich mache ein Beispiel. Einer meiner besten Freunde hat, als der Lockdown war, vor Brandenburger Tor mitdemonstriert. Und dann haben wir da krass, krass drüber diskutiert. Und ich sage so, ja, boah, ey, aber ich mache na, schon irgendwie, da waren ja auch sehr, sehr viele Neonazis da, also auffällig viele Neonazis. Und er, ja, nee, und jetzt nennst du mich Neonazi. Und ich so, nee, habe ich nicht gemacht. Ich frage mich halt, wann wir aufgehört haben zu gucken, wer eine Demo organisiert. Und ich habe mich halt gefragt, wann haben wir aufgehört zu gucken, dass wir auf gar keinen Fall auf eine Demo gehen, die ein Neonazi, ein Bekannter irgendwie organisiert hat. Das ist das, was ich sagen möchte. Und dann sagte er so, ja, nee, aber ganz ehrlich, wir haben ja auch keine Alternative mehr und so. Und im September wähle ich AfD. Ganz witzig, hat er wahrscheinlich gemacht. Jetzt lebt er im Ausland. Ja, also kannst du dir nicht ausdenken. Und jetzt könnte ich ja, also einfach wäre es jetzt zu sagen, okay, dann sind wir halt nicht mehr befreundet, weil unsere politischen Ansichten auseinandergehen. Tatsächlich habe ich ihn aber neulich erst besucht, sogar gecoacht im Januar letzten Jahres. Und nicht zu diesem Thema, sondern zu einem beruflichen Thema, bei dem dann den geilen Job im Ausland überhaupt erst geschafft hat. Und wie machst du das? Eben, indem du dich ehrlich machst. Und du sagst so, hey, ich habe Angst, dass irgendwann alle unsere Gespräche in die und die Richtung gehen. Ich habe Angst, dass wir in unseren Werten so weit auseinandergehen, dass wir nicht mehr befreundet sein können. So. Und ich glaube, da beginnt dann auch Dialog. Ja, also natürlich sage ich erstmal so, ey, was fällt dir eigentlich ein, mit Nazis zu marschieren? So, da sind wir genau bei dem Schema von vorhin. So, was, was stimmt denn nicht mit dir? Damit meine ich natürlich auch ein bisschen Wut locker, ne? Ich lasse meinen Unmut mal ein bisschen raus, lasse ein bisschen Dampf ab, um dann aber in einer sehr liebevollen und in einer sehr verbindenden Art und Weise zu sagen, so, hey, Alter, verstehst du es nicht? Also mich macht das gerade so fertig, weil ich dich so gerne habe. Nicht, weil ich nicht mehr mit dir befreundet sein will, sondern weil das meine größte Angst ist, dass wir vielleicht nicht mehr befreundet sein können. Und da sind wir bei dem spannenden Thema Framing. Also was habe ich auch für eine Intention? In welchen Rahmen packe ich? Zu sagen so, ey, wenn du Nazi bist, bin ich nicht mehr mit dir befreundet? Oder so, Alter, wir müssen doch gucken, dass wir immer irgendwie in demokratischen Grundwerten zusammen, auch innerhalb unserer Freundschaft, auf eine geile Basis kommen. No. Da habe ich ganz schön gelabert, Leute.
Ja, und das Thema hat sich auch sehr entwickelt, während du gesprochen hast. Ich fand es sehr, 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 sehr spannend, weil Was ich so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört habe, vielleicht ist es jetzt was völlig Neues, aber würdest du empfehlen zu sagen, ich bleibe mir inhaltlich treu, kann aber am Framing sehr viel arbeiten und damit auch sehr viel an der Message drehen?
Ja, manchmal.
Und wann kann ich das machen und wann nicht?
Na, wenn du inhaltlich dazugelernt hast und deinen Inhalt nicht änderst, wärst du ja ein dummer Mensch.
Das stimmt natürlich auch wieder.
Weißt du? Also
Ja.
tatsächlich, sehr, sehr, sehr platt. Ich verstehe deine Frage so, dass du sagst, okay, ist es wichtig, immer dieses Standing zu haben, das auf meinen Werten basiert? Ja. Hat für mich weniger mit dem Frame zu tun, weil der Frame setzt ja eigentlich, also der Rahmen setzt ja quasi den Rahmen, in dem ich mich bewege. Und der Inhalt ist ja in diesem Rahmen und der Inhalt kann sich verändern. Ich würde tatsächlich vielleicht eher sagen, dass auch innerhalb eines gewissen
Frames.
Frame, keine Ahnung, Ziel ist es, ein neues Produkt zu schaffen. Und dann merken, okay, es ist gerade überhaupt nicht die Zeit für ein neues Produkt, aber es ist die Zeit, ein Produkt rauszuschmeißen. Und dann machen wir halt das. Dann sind wir so, dann war ja quasi der Frame zu sagen, wir gucken uns die nächsten 3 Monate an und welche Projekte anstehen. Dann sind wir inhaltlich mit der Idee gekommen, wir könnten ja ein neues Produkt schaffen. Und dann haben wir in diesem Frame, ja, was machen wir die nächsten 3 Monate? Wir schaffen, ey, lieber muss ein Produkt raus. Also nee, inhaltlich würde ich dir immer raten, offen zu sein. Das ist auch tatsächlich einer dieser, ich glaube, das ist das, was am schwersten fällt. Ich glaube, inhaltlich wandelbar zu sein und zu sagen, ah, okay, crazy, danke. Jetzt habe ich gerade wieder was gelernt. Ich lag bisher falsch. Ich glaube, das. Wenn wir das irgendwie alle besser können würden, wir würden so geile Gespräche führen.
Das Ding ist, was mir gerade so im Kopf dazu schwirrt, jetzt um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, ich kann ja sagen, hey, das ist meine inhaltliche Position, kann es ja aber in einem Frame setzen, wie du es jetzt bei dem Thema Freundschaft angesprochen hast, indem ich ja auf eine Metaebene gehe. Das heißt, du sagst, hey, meine Position ist, ich finde es nicht cool, wenn du das und das machst. Kann aber auf einer Metakommunikation ja immer sagen, hey, wenn wir uns darüber so oft streiten, habe ich Angst um unsere Freundschaft, weil die ist mir aus dem und dem Aspekt sehr, sehr wichtig. Verstehst du, wie ich das meine?
Nee, hast du einen, also mache ich auch nicht, um dich zu ärgern. Hast du ein konkretes Beispiel oder kannst du irgendwie ein Beispiel an uns beiden herzaubern?
Ich versuche es mal auf diese Art und Weise, dass ich sage, ich habe manchmal das Gefühl, ich kenn das von mir. Ich bin auch so eine leicht konfliktaversive Person. Und manchmal bringe ich dann meine Message rüber und verwässere sie aber in gewisser Weise durch eine Form von Framing, indem ich vorher sage, hey, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das ist. Oder indem ich Weichmacher benutze, klar, oder nicht klar spreche, klar in meiner Energie, in meiner Message bleibe. Und die Frage ist für mich so ein Stück weiter, darauf ging es für mich im Kern hinaus. Wenn du eine harte Message rüberbringen willst, worüber schaffst du dann die Connection wieder?
Na, über die Liebe, die ich mit den Menschen habe.
Das heißt, das ist, wie du gesagt hast, es sind ja die Aussagen in einem Gesamtkontext. Und gleichzeitig würdest du im Zweifel, wenn du merkst, hey, wir entfernen uns gerade durch inhaltliche Streitereien, whatever, würdest du dann im Zweifel aus Liebe immer wieder den Schritt auf die Person zugehen?
Ah, ich glaube, jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt ist das untere Zahnrad, ich konnte das spüren, eingerastet. Also, dass ich dich richtig verstehe. Du meinst zum Beispiel sowas wie, wir beide wohnen zusammen. Und immer wenn dein... Und du räumst nie den Geschirrspüler aus.
Genau,
Und mir ist
beispielsweise.
das aber total wichtig. Einer meiner größten Werte ist Ordnung und Sauberkeit. Und jetzt sage ich irgendwann, Jonathan, du kleines Arschloch, räum verfickt nochmal die Spülmaschine an.
Ja.
Weil wir wollen hier doch geil zusammenleben. Schau mal, wie viele Bereiche saugut klappen. Die meisten Menschen ärgern sich, weil sie nur einen Fernseher haben und sich nicht einigen können. Wir können sogar Netflixen zusammen. So. Ja, 95% laufen geil. Aber das ist mein Triggerpoint. So. Nimm das doch bitte ernst. Weil ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich gerade nicht von dir ernst genommen. Ich fühle mich nicht von dir verstanden. Und weil ich diese Spülmaschine das siebte Mal in 7 Tagen eingeräumt habe, erschleicht sich mir das Gefühl, dass ich sogar recht habe. Also sag mal irgendwie, was ich noch tun kann, dass wir das zusammen auf die Kette kriegen.
Das ist ein ziemlich cooles Beispiel. Ich frage mich natürlich persönlich, was das für eine Spülmaschine ist, dass die 7 Mal in 7 Tagen voll ist. Oder wir verbrauchen einfach sehr viel
Das ist so eine
Geschirr.
ganz kleine, kleine Single. Kennst du die nicht? Gibt's. Hatte einer meiner besten Freunde, die war wirklich nur, keine Ahnung,
Ich meine,
40
Thomas hat
oder
auch so
40.
eine. Warst du schon
Ja,
mal?
genau,
Der hat so eine
richtig.
ganz
Ja.
kleine. Natürlich, gut.
Und du
Die
weißt ja, wie
ist
viel ich esse.
auch mehr oder weniger.
Ja, also von daher, genau. Ja, und ich glaube, genau so funktioniert es. Also ich glaube,
Ja.
so funktioniert es auch in Beziehungen. Ja, also. Oder einfach, es ist so ein random Beispiel. Ja. Wir waren neulich in der Wohnung, am Sofa aufgebaut. So. Und meine Partnerin möchte immer sehr gern helfen. Ja, das heißt, manchmal macht die so Sachen, du packst ein Paket aus und die zieht am selben Paketband wie du. Ja, weil sie irgendwie das Gefühl hat, sie muss da jetzt noch mitmachen. Okay? Und sie. Wir schrauben Sofa zusammen. Und ich weiß gar nicht mehr genau wie. Also sie hat mir die Hand eingezwickt. Und das hat ziemlich weh getan. Also, verfickte Scheiße, jetzt hör doch mal auf! So, ich bin richtig laut geworden, ja. Und im nächsten Moment schaue ich sie an und sage so, Mann, das tut wirklich weh. So, das ist. Wir haben es jetzt 5 Mal im Spaß gehabt. Irgendwie so. Ich verstehe, dass du helfen willst. Ich verstehe auch, weißt du, so der Mann in mir, der ist ja nicht mal sauer, weil du mir nicht zutraust, dass ich das gerade alleine heben kann. Oder so. Aber ich brauche in manchen Dingen wirklich nicht deine Hilfe. So. Und es ist echt, eben weil es macht es komplizierter. Also auch da wieder in die Liebe zu gehen. So. Es ist ja. Oder ins Verständnis, in die Wärme. Ja? Im Chaos mal Mentoring wäre es einfach die Wärme, zu sagen, so, hey, und ich glaube tatsächlich, die Ironie daran ist ja eigentlich, da könnten wir wahrscheinlich nochmal eine komplett eigene Folge darüber machen, ist, warum werden wir vorher laut? Ne? Also das ist eins meiner
Ja.
Muster. Oder warum werden wir vorher unangenehm? Weil ich mich dann halt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, werde ich schneller ernst genommen. Dann geht es schneller um mich. Also das hat auch ein bisschen was mit Ego zu tun. Das ist nicht eine absolut selbstlose Gesprächstechnik.
Stimmt.
Ja. Nur ich glaube, das ist wirklich der Kern. Und wenn dir das nicht gelingt, dann musst du in dieser Beziehung, also Freundschaft, Liebesbeziehung, Geschäftsbeziehung, ohnehin dir andere Fragen stellen. Also wenn du das immer und immer und immer und immer und immer wieder hast, dann ist ja die Frage, okay, könnt ihr miteinander reden? Wenn ihr das einigermaßen hinkriegt, warum ändern sich Dinge nicht? Also bist du da dann vielleicht einfach falsch?
Ja, super spannend, super spannend. Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ich fand dein Beispiel vorhin auch sehr, sehr cool. Was mir gerade tatsächlich auch durch den Kopf geht, um mal so ein bisschen zurück zum Thema Ehrlichkeit zu kommen. Würdest du Ehrlichkeit eher als Gefühl beschreiben oder als was, in Anführungszeichen, Objektives?
Das ist witzig. Wir hatten das Gespräch ja neulich ohne laufende Mikros. Ja, also ich glaube, Das ist echt schwer, weil die Sache ist ja die. So. Ich kann dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich kann jetzt sagen, das Redefabrik-Logo ist grün und das ist meine Wahrheit. Und es kann ja verschiedenste Möglichkeiten, kann sein, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe und das Ding für mich wirklich grün ausschaut. Es kann aber auch sein, dass ich einfach dumm bin und es nicht zugeben möchte. Kann sein, dass ich dich provozieren möchte. Und jetzt kannst du aber sagen, nein, das Redefabrik-Logo ist definitiv rot. Und wenn du sagst, es ist grün, ist es nicht ehrlich. Ich glaube, dadurch, dass wir in dem Kontext jetzt sehr viel aus Subjektivität gesprochen haben, Ehrlichkeit ist etwas, also kannst du es ja immer so bauen, wie du willst. Ich mache mal ein krasses Beispiel aus einer Beziehung oder Partnerschaft. Ja, du kannst ja irgendwie als, du kannst ja mit einem anderen Menschen schlafen, wenn du irgendwo bist. Ja. Und kannst dann zu deinem Partner, zu deiner Partnerin nach Hause kommen. Kannst sagen, ach, mach dir keine Gedanken. Niemals würde ich die küssen, weil du sie halt nie geküsst hast. Hast halt nur mit ihr geschlafen. Dann bist du ja ehrlich in dem Moment. So, das ist halt die Frage, ob das so eine durchtriebene, so ich will dich halt nicht anlügen, aber ich weiß, dass das, was ich tue, falsch ist. Ja, und das ist halt immer die Frage, auf was zielst du mit deiner Frage? Aber ich glaube, Ehrlichkeit ist tatsächlich objektiv. So, entweder sagst du
Spannend.
die Wahrheit an all dem, was dir bekannt ist, oder du tust es nicht.
Ich finde es sehr spannend, weil ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt habe mit, das ist ja diesem sowohl als auch Approach, ne? Es gibt das eine und das andere. Ich kann auf dich wütend sein, ich kann dich trotzdem lieb haben, auch umgekehrt. Und ich glaube, hier ist es ehrlich, weil ich stimme deiner Argumentation voll zu und gleichzeitig merke ich so für mich, das habe ich so festgestellt, für mich ist Ehrlichkeit total das Gefühl. Weil, also jeder von uns kennt es, dass du klärst irgendwas, planst vielleicht was und danach kommt, ey, wieso hast du mir das nicht gesagt? So, das ist voll die wichtige Information für mich. Wieso enthältst du mir sowas vor? Und ich habe einfach gar nicht dran gedacht, weil es für mich keine wichtige Information wäre. Das ist ja in dem Fall nicht unehrlich. Und für mich ist tatsächlich Ehrlichkeit sehr ein Stimmigkeitsgefühl. Also, wenn wir jetzt das mit dieses Beispiel mit der Partnerin, was du gerade genommen hast, haben. Ich hätte nicht das Gefühl dabei, ehrlich zu sein, obwohl ich im Objektiven die Wahrheit ja gesagt habe,
Ja,
weil
genau.
hier relevante Informationen sind, die ich vorenthalte. Und gleichzeitig, jetzt mal blöd gesagt, wenn ich in einer offenen Beziehung wäre und denken würde, es wäre jetzt einfach nicht wichtig, wäre es jetzt auch vielleicht nicht per se gelogen.
Ja.
Und das ist halt super spannend und da ist vielleicht auch ein cooles Ding, Ehrlichkeit mit Liebe zu verbinden, zu sagen, ich spreche das aus, was sich aus meiner Sicht richtig anfühlt, wo das
Ja.
Puzzle vollständig ist, wo ich nicht das Gefühl habe, ah, jetzt habe ich wieder das zu sanft formuliert oder zu flach. Und dieses Puzzle voll zu präsentieren, aber vielleicht so in einer liebevollen Box. Also in dem Moment, wo ich sage, hey, vielleicht knall ich dir das gerade vor den Kopf, auch in der Partnerschaft. Manchmal frage ich mich, vielleicht war es jetzt auch für die Partnerschaft wichtig, dass ich es meiner Partnerin mal vor den Kopf geknallt habe. Weil das Thema, also da sind wir wieder jetzt auch bei meinen Themen und so weiter. Also wären wir wieder bei der
Ja.
Frage, warum brauche ich das? Aber vielleicht war es in dem Moment einfach super wichtig, weil ich 10 Mal runtergeschluckt habe und jetzt gemerkt habe, boah, es brodelt. Und wenn ich es ihr jetzt nicht vor den Kopf knalle, dann weiß nicht, fange ich hinterm Rücken an und sage, hey, boah, was die wieder gemacht hat und so. Und stattdessen lasse ich es bei ihr raus, wo es irgendwo auch hingehört.
Ja. Voll. Und ich finde es spannend, weil du gesagt hast, in der liebevollen Box. Und das glaube ich, genau das Ding. Also, weißt du, wenn du mich jetzt fragst, hey, wie findest du meine neue Frisur? Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, ehrlich zu antworten, wenn es mir nicht gefällt.
Ich war wirklich letztens beim Friseur, da bin ich jetzt ja mal gespannt.
Ja. Naja, jetzt könnte ich zum Beispiel, also ich bin ja so reflektiert, dass ich weiß, ich hätte gerne mehr Haare und drum gönne ich dir nicht, dass du genug Haare hast. Ja,
Zu
also das
viele
schaut natürlich
sogar.
total scheiße aus, Jonathan. Nee, die liebevolle Box ist ja die Frage. Sage ich jetzt, hey, ich würde es mir persönlich nicht schneiden, aber ich finde, es steht dir gut. Oder sage ich, oh ja, passt schon, ne? Wäre so ein Männerding. Passt schon, kann scheiße sein und passt schon sein, kann gut sein. Ja, also wenn ein Mann einen Mann fragt, wie findest du meine Haare, so passt schon, dann ist ja die ganze Konversation schon gelaufen. Also so leicht
Ja.
lässt sich eine Frau ja nicht raus. Mal jetzt hier mal sehr krasse Stereotypen auf. So. Und die Frage ist ja, weil du vorhin gesagt hast, du schluckst das dann runter. Und weil du es zehnmal runtergeschluckt hast, also siehst du es jetzt dahin, wo es hingehört. Und jetzt kommen wir ganz, 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 ganz zum Anfang. Warum sagst du es zehnmal nicht?
Yes, und das ist so ein bisschen, was ich meinte. Das ist dann natürlich wieder das eigene Thema.
Ja.
Weil vielleicht, also das ist das, was ich von mir kenne, was definitiv auch ein Muster ist, dass ich oft vorher sage, ja, das ist jetzt gar nicht so relevant. Und irgendwo ist es auch richtig, weil wenn es wirklich nur einmal passiert, dann war es wirklich nicht das große Ding. Und gleichzeitig wäre das natürlich auch wieder eine spannende Frage, warum sollte es
Ja,
nicht
und du könntest
relevant
zum
sein?
Beispiel aber auch sagen, ey, es ist vielleicht nur für mich wichtig.
Ja.
Weil das ist, ich knack jetzt kurz im Live-Podcast eins deiner Muster. Indem du eben sagst, ja, ist vielleicht jetzt gar nicht so relevant, machst du es ja schon wieder runter. Also du machst dich ja kleiner, als du ohnehin schon bist. Und
Ey.
körperlich gesehen natürlich nur, ne? Ihr dürft nicht vergessen, Jonathan und ich haben sehr, sehr lange nur online zusammengearbeitet. Und dann habe ich ihn auf dem Seminar gesehen und er war wirklich nicht so groß, wie ich dachte.
Ja, ich bin nur 1,94, das ist nix im
Das ist
Gegensatz zu dem Ding.
nichts. Aber das ging mir mit manchen Leuten so. Gab auch einen Trainer in unserem Team, den ich dann gesehen habe, so, okay, krass, ich dachte, du bist 2,80 Meter oder so.
Alle
Ja.
haben das gesagt aus dem Räderfabrik-Kontext.
So,
Oh, du bist
bei
kleiner als ich
Benedikt ist es
dachte.
umgekehrt gewesen, da dachte ich mir, okay, so groß kann der nicht sein. Und dann stehst du vor ihm und denkst dir so, okay, ich kann deine Nase nicht berühren, wenn ich wollte. Aber mach Spaß beiseite. In dem Moment, wo du sagst, naja, es ist ist ja eigentlich nicht so relevant. Oder es ist ja gar nicht so wichtig. Lügst du ja, weil wenn es nicht, also lügst du nicht, aber bist nicht ganz ehrlich zu dir. Weil wenn es kein Thema wäre, wäre es kein Thema. Ja, aber wenn es Thema ist, ist es Thema. Und dann halt vielleicht einfach schon beim ersten Mal zu sagen, hey, du, ich verstehe das. Aber mir ist das echt wichtig mit der Spülmaschine. Ja, Jonathan, ich kann das. Mir macht es auch keinen Spaß. Nur ist es mir wichtig. Und ich habe Jahre gearbeitet, mir diese Ordnung und Disziplin im Haushalt anzueignen, gerade weil es mich so ankotzt. Und jetzt kommst du und du machst hier einen schmalen Fuß. Und das ärgert mich so, weil ich mich dazu diszipliniere und ich geißel mich, diese scheiß Spülmaschine einzuräumen. Und du denkst dir so, boah, ich stelle den Teller jetzt einfach. Ich lasse ihn da stehen. So,
Oben drauf.
genau, obendrauf. So, ja, wo du dir denkst, so, das macht er ja mit Absicht. Es kann gar nicht anders sein. Natürlich lässt er den so. Aber das ist dein Thema. Und dann zu sagen, so, ey, was ist es denn, warum es mich so wütend macht? Ja, ich hatte das beispielsweise in meiner Partnerschaft. Gab es Themen, wo ich wusste, das ist Anne völlig egal. Ja, die legt da keinen Wert drauf, der ist das nicht super wichtig und so. Und für mich war es einfach die Welt. Und für mich war das ein mega spannender Prozess, über die Jahre jetzt rauszufinden, wie schaffen wir es, dass Dinge, die ihr wichtig sind. Ja, und ich mache mal ein banales Beispiel. Also, es gibt keine banalen Beispiele in meiner Beziehung. Das war zum Beispiel tatsächlich so ein Spülmaschinen-Ding. Also ich arbeite im Homeoffice und alle anderen drei gehen morgens raus und kommen halt abends heim und denen ist völlig wurscht, ob ihre Kaffeetassen auf dem Tisch stehen lassen. Die Jungs trinken noch keinen Kaffee, ihre Tee- und Kava-Tassen. Aber mir ist nicht egal. Mir ist nicht egal. Und mir ist die Milch, die da draußen steht. Also ich trinke nicht mal Milch. Das ist der Witz. Ja. Also fuck, wir haben das doch gekauft mit Geld, für das wir arbeiten gehen. Und da hat ein Tier irgendwie seine Milch gegeben. Und jetzt steht das auf dem Tisch und vielleicht lassen wir es einfach vergammeln. Und das ist doch scheiße. So, außerdem will ich Ordnung. Aber die will ich. Und die Ironie ist, jetzt kannst du viel im Außen versuchen, Menschen zu programmieren. Oder übernimmst halt Verantwortung.
Ja.
Das ist mir wichtig. Und to be honest, die drei Tassen jeden Morgen plus eine Milchtüte, das kostet mich 10 Sekunden. Ich mach's. Ich mach's einfach. Und ich steige bewusst aus dem Muster aus, dir meinen Willen aufzuzwingen. Weil, ganz ehrlich, wir können nicht alle. Also ich weiß, dass das ein bisschen verrückt ist, in einer Redefabrik zu arbeiten. Und gleichzeitig zu behaupten, vielleicht kannst du nicht alles mit Kommunikation lösen. Mein Vater hat es neulich zu mir gesagt. Und es war krass. Also ich habe kleine, deeper Insight. Ich habe mit meinem Vater, ich habe den kennengelernt, da war ich 16, jetzt bin ich 37, 21 Jahre. Wir hatten keine 10 Treffen oder so. Ja, wir haben uns wirklich nicht gesehen im Leben und wir haben uns nie wirklich angenähert. Und ich habe das in der Therapie aufgearbeitet, er hat das in der Therapie aufgearbeitet. Wir haben es nicht geschafft. So, weil wir zwei kleine EU-Schweine sind, glaube ich. Und ey, wenn du auf verrückteste Art und Weise diesen Podcast hörst, Dad, das fasst für mich voll. So, und wir hatten ein Jahr lang jetzt wieder gar keinen Kontakt. Dann habe ich mich mit Lara, einer Benedikt-Frau und einer hervorragenden, wirklich hervorragenden Trainerin, auf dem NLP-Seminar in Wien unterhalten. Und dann sagt die, ey, wichtig ist, dass du dich meldest, egal was dabei rauskommt. Ich so, okay, Step 1, Verantwortung übernehmen, ist egal was dabei rauskommt. Und dann sagt mein Vater so zu mir, ey, geht's dir gut? Und ich so, ja, geht's dir gut? Er so, ja, cool. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Tatsächlich irgendwie fast 20 Minuten und das ist echt lang. Und irgendwann sagt er so, weißt du, Daniel, manche Dinge lassen sich vielleicht nicht dadurch verändern, dass man miteinander spricht. Manchmal kannst du in der besten Art und Weise Menschen das sagen, was du denkst über eine Situation, und der andere Mensch tut es auch, und trotzdem wird die Situation keine andere. Und das ist spannend, weil ich nicht weiß, ob er über unsere Beziehung geredet hat oder über eine andere. Und dann ist doch sau spannend, mit all der Ehrlichkeit, mit all der Direktheit, mit all den Kommunikationsskills, die du hast, weil du immer wieder den Redefabrik-Podcast hörst, vielleicht sogar ins Mentoring zu uns kommst. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, also auch als Kommunikationstrainer oder als absoluter Profispeaker. So. Vielleicht gibt es manche Themen, für die Worte zu klein sind. Da kannst du dich ehrlich machen. Da kannst du von dir ausgehen. Kannst sagen, ich will mir Luft verschaffen. Das ist okay. Das ist voll okay. Das achte ich und respektiere ich. Aber vielleicht ist es nicht die beste Situation. Und vielleicht gibt es umgekehrt Situationen, da kannst du nichts anderes machen, als klare Kante zeigen, als deine Meinung ganz klar, ehrlich und direkt zu sagen. Und ich wünsche dir, dass dann auf jeden Fall Liebe dein Treiber ist und nicht was anderes.
Das hast du jetzt schön gesagt. Das heißt, ihr merkt wahrscheinlich, Daniels Ehrlichkeit richtet sich auch sehr nach innen, auch ihm selbst gegenüber. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Keypunkt, mit dem wir auch langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt schon eine Weile geredet. Und gibt es zum Abschluss noch was, was du sagen möchtest, Daniel?
Ja, ich möchte dir, Jonathan, und ich möchte dir, egal wer du bist und egal wo du das gerade hörst, egal wann du das hörst, den Mut machen, für deine Wahrheit zu stehen und zu gehen. Und ich möchte dir gleichzeitig den Zahn ziehen, dass das immer alle hören wollen. Ich wiederum habe die Erfahrung gemacht, dass umso öfter du es tust, umso mehr Menschen scharen sich um dich, die das ertragen können. Und das ist das, was ich dir am allermeisten wünsche. Menschen um dich herum, die dich so nehmen, wie du bist. Und wenn du ein ehrlicher, direkter Typ bist, oder eine ehrliche Type, dann trau dich, das zu sein. Und es wird immer Menschen geben, die das scheiße finden. Aber die finden dich auch scheiße, wenn du unehrlich bist. Von daher, sei du selbst und trau dich das. Das wünsche ich dir. Und einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, egal wo du gerade bist. Danke für die Einladung, Jonathan.
Danke, dass du hier warst, Daniel. Und euch allen wünsche ich natürlich viel kommunikativen Erfolg.